das, was hier aufblitzt, das ist eine Idee, die man durchaus auch biblisch finden kann, würde ich meinen. Im Buch Kohelet seufzt der Autor über das viele Bücher schreiben, das kein Ende nimmt, das viele studieren, das kein Ende nimmt, die ganzen Versuche, weise zu sein. Und er spricht bekanntlich davon, dass dieses ganze menschliche Bemühen letztlich Windhauch sei. Das klingt ziemlich abgeklärt und ziemlich nüchtern. Und vielleicht hätte Kohelet auf seiner Playlist Warning gehört.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe. Zu den Fragen unserer Zeit.
Schöpfung und Sündenfall in der Popmusik. Religiöse Motive bei der Band 21 Pilots, der Sängerin Amy Warning und anderen. Hallo und herzlich willkommen zu Mit Herz und Haltung. Das ist euer Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Mein Name ist Daniel Heinze. Schön, dass ihr dabei seid. Gerade jetzt in den Sommermonaten kann es passieren, dass man vor einem Sonnenuntergang oder einem im Wind wiegenden Getreidefeld oder auch der Meeresbrandung steht und sich einfach denkt, wow, wie faszinierend, dass es das gibt. Die Frage, warum überhaupt etwas ist und nicht vielmehr nichts, vielleicht ist sie der Ausgangspunkt von Philosophie und Religion schlechthin. Christinnen und Christen sprechen deshalb von der Welt als Schöpfung, weil sie daran glauben, dass sich diese letztlich Gott als Schöpfer verdankt. In unserer kleinen Reihe Pop-Up, Gott im Pop, haben wir hier im Podcast gemeinsam mit dem Salzburger Theologen Professor Dr. Martin Dürnberger in den vergangenen Jahren immer mal wieder einen popmusikalischen Zugang zu den ganz großen theologischen Fragen gewählt, beziehungsweise gefragt, wo in aktueller Popmusik religiöse Motive durchschimmern. 2023 ist dabei eine kleine, feine Episode entstanden, die das Thema Schöpfung und, so geht die biblische Erzählung im Buch Genesis ja direkt weiter, auch den Sündenfall und die Frage nach der Herkunft des Bösen in der Welt musikalisch erschließt. Bevor wir also in der kommenden Ausgabe von Mit Herz und Haltung am 3. September wieder mit einer brandneu produzierten Folge aufwarten, sei euch hier und heute und jetzt dieses theologisch-popmusikalische Kleinod als finales Best-of in diesem Sommer wärmstens ans Herz gelegt. Martin Dürnberger ist Professor für theologische Grund- und Gegenwartsfragen an der Uni in Salzburg und seit 2015 Leiter der traditionsreichen Salzburger Hochschulwochen. Hier bei uns im Podcast ist er schon mehrfach zu hören gewesen. Nicht nur im Format Pop-Up, Gott im Pop, sondern auch in der Reihe Basics, Theologie endlich verständlich. Die Schöpfung und der Sündenfall im Pop. Jetzt im Best-of mit Herz und Haltung.
Nun denn, dann brechen wir doch am besten gleich auf zu den biblischen Anfängen der Menschheit selbst, zu Adam und Eva. Aber weil uns die direkten Wege dorthin versperrt sind, nähern wir uns über zwei Umwege an. Ein erster Weg wird uns in die USA führen und ein zweiter nach München. Der erste Weg bringt uns gleich zu einer der aktuell wohl größten Bands im Bereich des Alternative Rock und darüber hinaus zu den 21 Pilots. 2009 in Columbus, Ohio gegründet, besteht die Band heute aus zwei Mitgliedern, Tyler Joseph und Josh Dunn, beide Jahrgang 1988. Dann ist der Schlagzeuger Tyler der Sänger, der aber auch eine Reihe anderer Instrumente spielt, unter anderem immer wieder eine Ukulele. Die Band hat bislang 6 Studioalben veröffentlicht, wobei das dritte mit dem Titel Wessel 2013 sozusagen ihr Durchbruch auf der großen Bühne war. Und wenn ich große Bühne sage, dann meine ich jetzt kein lokales, regionales Festival, sondern ich meine die globale Musikindustrie. Spätestens seit diesem Album 2013 kennt man sie jedenfalls auch in Deutschland. Auch hierzulande haben die 21 Pilots einige Songs in die Hit-Playlists und in den Radios platziert, beispielsweise Car Radio, Stressed Out, Heathens, Chlorine. Es gibt eine Reihe anderer Songs. Wir haben dazu natürlich eine kleine Linksammlung in den Shownotes. Heute interessiert mich allerdings kein Potpourri ihrer größten Hits, sondern ein ganz bestimmter Song, der besonders in den fulminanten Live-Shows von Joseph und Dunn eine wichtige Rolle spielt, weil er oft am Ende gespielt wird. Trees. Und Trees, das ist kein Bonsai, um im botanischen Bild zu bleiben. Trees, das ist eine große Hymne für den Abschluss. Relativ langsam, aber nicht ganz undynamischer Beginn. Aber dann wird es geradezu bombastisch und euphorisch. Große Emotionen, nochmal rein ins Publikum, Konfettikanonen, das ganze Programm. Aber ehe ich zu viel davon spreche, empfehle ich, dass wir an dieser Stelle eine Pause machen. Hören wir uns den Song doch gemeinsam an. Und am besten, das ist die einfachste Lösung, klicken wir doch einfach den Link, der in den Shownotes zu finden ist, zu genau diesem Song und machen hier an dieser Stelle einen kurzen Cut. Zurück vom Reinhören in den Song. Was mich, ich bin ein Textmensch, natürlich besonders interessiert, sind die Lyrics des Songs. Kurz, worum geht's denn eigentlich? Offensichtlich um eine Art von Schwierigkeit, sich einem anderen zu zeigen, einer anderen zu öffnen, Schwierigkeiten darin, Kontakte zu knüpfen. Das lyrische Ich singt etwa I want to know you, I want to see, I want to say hello. Also ich will dich kennenlernen, ich will dich sehen, ich will einfach Hallo sagen. Und genau das ist aber offenkundig nicht so einfach, wie im Text auch ziemlich klar wird. I know where you stand, silent in the trees. And that's where I am, silent in the trees. Why won't you speak, where I happen to be, silent in the trees? Also, ich weiß doch, wo du bist, wo du stehst, stumm, still, in den Bäumen. Genau da bin ich ja auch. Warum sprichst du nicht mit mir, so stumm und still in den Bäumen, feige herumstehend, um es ganz lose zu übersetzen? Man braucht nicht wirklich viel Fantasie, um an ein Highschool- oder eine College-Komödie zu denken, gerade weil Tyler Joseph den Song bereits in der Highschool geschrieben hat. Leicht verschämte Blicke von Verliebten auf Schulgängen, die sich nicht recht trauen, das Gespräch aufzunehmen und Hallo zu sagen. In einem anderen Song vom gleichen Album, einem Schwestern-Song könnte man sagen, mit dem Titel Screen, wird diese zwischenmenschliche Phobie ein bisschen genauer beschrieben. Oh, I'm trying to be so cool and I will hide behind my pride. Also ich versuche irgendwie cool und lässig zu sein und verstecke mich hinter einer Attitüde von Stolz, vielleicht könnte man auch sagen von Arroganz. Aber hinter diesem Habitus gibt's dann doch diese bange Frage, warum sprichst du mich nicht an? Warum bleibst du in Deckung? Schaut man sich im Internet um, dann ist das eine gängige Interpretation des Songs. Es geht um Social Anxiety, man könnte sagen um Facetten einer sozialen Phobie in einem ganz allgemeinen zwischenmenschlichen Sinn. Das trifft sicherlich zu, aber ich bin nicht sicher, ob das schon alles ist. Nicht nur wegen meiner Deformation professionell als Theologe, der ja immer irgendwie dann wild theologisch assoziiert, habe ich den Gedanken, dass auch noch andere Schichten, Bedeutungsschichten eine Rolle spielen könnten. Sind denn Zeilen wie I can feel your breath, I can feel my death, also ich spüre deinen Atem und ich spüre euch meinen eigenen Tod, nicht ein bisschen dick aufgetragen, gleich dieser Sprung ins Thema Endlichkeit, ja, zum eigenen Tod. Und warum? Zweite Frage, vor allem dieser Bezug auf die Bäume, auf die Trees. Vielleicht kann man den Text also auch in einen anderen Zusammenhang stellen und in einem anderen Zusammenhang lesen, umso mehr, wenn man weiß, dass Tyler Joseph und Josh Dunn einen christlichen Hintergrund haben und sich sehr behutsam, aber doch als Believer identifizieren, als Gläubige, auch wenn sie nicht allzu viel darüber reden. Gibt es also vielleicht einen möglichen Anknüpfungspunkt in der christlichen Tradition oder in biblischen Motivbeständen? Ich jedenfalls neige einer Idee zu, die sich auch in Fanforen findet, nämlich dass Trees nicht nur, aber auch ein Spiel mit Motiven aus dem Buch Genesis sein könnte und dass der Song eine biblische Schlüsselszene bearbeitet und aufgreift. Den Moment nach dem Essen der Frucht vom verbotenen Baum, präziser den Moment, als Gott im kühlen Abendwind Adam und Eva im Garten Eden besucht und der Moment, in dem sie sich vor ihm verstecken. In Genesis Kapitel 3, Vers 8 heißt es, als sie, Adam und Eva sind gemeint, an den Schritten hörten, dass sich Gott der Herr beim Tagwind im Garten erging, versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott dem Herrn inmitten der Bäume des Gartens. Hier sind wir also bei den Bäumen, bei den Trees. Und ich will dazu nur dreierlei anmerken. Kleine Bemerkungen, die ein bisschen vom Text wegführen, aber dann auch wieder zu ihm hin. Der erste Gedanke. Mit dem Fokus auf Social Anxiety, auf diese sozialen Phobien, lenkt der Song unsere Aufmerksamkeit auf das, was auch in der Geschichte von Adam und Eva eigentlich ein zentrales Leitmotiv ist und was das Gott-Mensch-Verhältnis einfärbt. Da geht es nicht gleich um Schuld, es geht auch nicht gleich um den Begriff der Sünde, sondern es geht zuerst einmal um etwas, was man mit dem Begriff der Scham bezeichnet. Das ist der erste Grundreflex nach dem Essen der Frucht. Das ist der erste Reflex, als man Gott im Garten hört. Scham ist ein komplexes Gefühl. Es kann auf eine moralische Verfehlung bezogen sein, aber nicht notwendig. Man kann sich bekanntlich für alles Mögliche schämen. Für seine Naivität oder Dummheit, für seine Kleidung, seine Herkunft, ja sogar für andere. Man kann sich vor anderen schämen, man kann sich aber auch nur vor sich selbst schämen. Und man kann sich natürlich auch überlegen, dass Scham mitunter wirklich angemessen ist. Manche, die sich schamlos bereichern, sollten sich wirklich schämen, dass aber nicht jede Scham angemessen ist. Es gibt so etwas wie falsche Scham. Warum sollte man sich beispielsweise für Armut oder für seinen Körper schämen? Kurzum, das Phänomen ist komplex und es ist das umso mehr, wenn man seine sozialen Lenkungseffekte noch mit einrechnet, also die Art und Weise, wie damit Macht ausgeübt wurde und wird. Nun, die Geschichte von Adam und Eva will jetzt keine umfassende Theorie der Scham entwickeln oder das Phänomen gesamt erklären. In ihrem Fall geht es offensichtlich um eine Scham, die auf etwas Bestimmtes bezogen ist, nämlich tatsächlich auf etwas, was sie getan haben, was sie nicht hätten tun sollen, das Essen der Frucht. Aber hier kommt nun ein zweites ins Spiel und das ist mein zweiter Gedanke. Scham hat nicht einfach damit zu tun, dass man sich dafür schämt, was man in einer bestimmten Situation getan hat, sondern Scham geht, wenn man so will, vielfach eine Schicht tiefer. Man rührt in gewisser Weise an das, wer man ist. Beim Kölner Theologen Hans-Joachim Höhn gibt es eine Formulierung, die genau auf das abhebt, dass es bei Reue und Scham nicht bloß darum geht, was man konkret getan und falsch gemacht hat, sondern dass darin auch eine tiefe Irritation darüber mitschwingt, dass man das überhaupt tun konnte. Was bin ich bloß für einer, dass ich tun konnte, was ich tat, heißt es bei ihm. Das ist die Irritation der Scham. Wer sich schämt, blickt gewissermaßen in den Abgrund, den die eigene Existenz in sich selbst hat. Wie konnte ich nur meine Frau so belügen? Wie konnte ich nur das Geld nehmen und mich kaufen lassen? Wie konnte ich nur einen billigen Witz auf Kosten meines Freundes machen, um gut vor anderen dazustehen? Dieser Moment, plötzlich den eigenen Schatten zu sehen, mehr noch im je eigenen Schatten, den je eigenen Abgrund, das ist es, was mich in die Bäume treibt. In die Bäume, in denen mein Schatten für mich und für andere unsichtbar ist. Und ich selbst auch eben. Silent in the trees, wie es im Song heißt. Standing cowardly. Vielleicht ist auch das im bereits zitierten Schwestern-Song Screens. Im Blick, den ich oben bereits genannt habe vom gleichen Album. Denn darin heißt es, we are broken people. Wir spielen uns allzu oft etwas vor, uns und den anderen, und verstecken uns nicht selten hinter diversen Insta-Filtern, diesen Feigenblättern einer digitalen Gegenwart. Okay, ich gebe zu, ich bin ein bisschen weit weg vom ursprünglichen Text. Eine Phänomenologie der Scham, eine Reflexion auf dieses Phänomen ist im Text der 21 Pilots nicht zu finden, auch wenn das Phänomen selbst anzitiert wird. Ich verwende den Song an dieser Stelle hier offensichtlich als Impuls, um allgemein darüber nachzudenken, wie sich Scham existenziell, sozial, spirituell zeigt. Und deshalb soll jetzt ein dritter Gedanke wieder näher an den Text heranführen. Und zwar ausgehend von der Frage, wer hier eigentlich spricht. Wer ist es denn, der sagt, I know where you stand, silent in the trees, and that's where I am, silent in the trees. Also ich weiß, wo du stehst, da bin ich nämlich selbst, stumm, still, ruhig, in den Bäumen. Das könnte natürlich Adam sein, der weiß, dass Gott im Garten ist, das könnte natürlich Eva sein, aber rein textlich könnte es auch Gott selbst sein, der den Garten aufsucht, der zum Menschen kommt, auch dort, wo dieser sich und seinen Schatten versteckt. Die Deutung legt sich meines Erachtens sogar nahe, denn es heißt ja an einer Stelle, I want to know you, I want to see, I want to say hello. Und es wäre ein bisschen komisch, wenn das Adam oder Eva sagen würde. Das kann also eigentlich auch Gott sein, der dem Menschen nahe sein will, und es würde vielleicht sogar diese sonderbare Euphorie erklären, die der Song versprüht. Die Euphorie über einen Gott, der dem Menschen in allem nahe sein will. Und wenn man jetzt ganz, ganz übermütig sein will, und wir leisten uns diesen interpretativen Übermut eine halbe Sekunde lang, dann könnte es ja sogar Gott sein, der spricht, I can feel my death, also ich spüre meinen Tod. Denn in der christlichen Deutung ist das Nahekommen Gottes letztlich mit dem Tod, mit dem Kreuz gekoppelt. Und vielleicht ist es Gott, der das bereits ahnt und ausspricht, was heilsgeschichtlich passiert. Ich belasse es bei diesen wenigen Gedanken. Man könnte natürlich auch noch ins Neue Testament blicken. Und auch da gibt es Figuren, die sich in den Bäumen verstecken, Zachäus. Ich belasse es aber dabei, bei dieser kleinen Gedankenspielerei, um präziser zu sein, bei diesem Versuch, Denn mehr ist es ja nicht als ein Versuch, den Song Trees zu dekodieren oder besser, einige Motive darin probeweise im Licht der christlichen Tradition zu lesen, verständlich zu machen. Setzen wir hier also einen Schnitt und kehren wir aus den USA zurück, um einen zweiten Versuch anzuschließen, ein wenig im Licht von Popsongs theologisch nachzudenken. Und zwar im Licht jetzt nun einer deutschsprachigen Künstlerin, die in München lebt und im Bereich Pop-Soul-Reggae unterwegs ist. Army Warning, Jahrgang 1996. Ihr Song Blaue Augen ist 2022 auf dem Album Kurz vorm Ende der Welt erschienen. Anders als Trees zitiert sie darin keine biblischen Motive und Narrative an, um die Conditio Humana zu deuten. Es ist eher umgekehrt eine Auseinandersetzung mit der Conditio Humana, die uns möglicherweise eine Deutung biblischer Texte zuspielt. Und damit hätten wir heute eigentlich auch schon zwei idealtypische Konstellationen im Zueinander von Popkultur, Kultur und Theologie im Blick. Glaubensmotive stimulieren kulturelles Schaffen, so bei den 21 Pilots, und umgekehrt stimuliert kulturelles Schaffen ja auch die Art und Weise, wie wir unseren Glauben verstehen. So vielleicht jetzt bei Army Warning. Aber die hier angedeutete Meta-Ebene ist kein Thema für heute. Heute und jetzt zum Schluss soll es noch um Army Warning gehen. Deshalb wieder der Vorschlag, hören wir doch in diesen Song Blaue Augen gemeinsam rein. Der Link ist wieder in den Shownotes. Und damit wieder zurück in diese Auseinandersetzung mit dem Song. Das lyrische Ich, das uns hier begegnet, spricht eine Erfahrung an, so würde ich sagen, die vielen von uns vermutlich nicht ganz unbekannt ist. Um es plakativ zu fassen, dass nämlich Erwachsenwerden offensichtlich nicht nur mit neuen Möglichkeiten, sondern auch mit Verlusten einhergeht. Nicht zuletzt mit dem Verlust unserer Naivität. Genau hier setzt Warning an. Sag mir, wie ich wieder zurückgehen kann. Du sagst, alles wird gut und ich glaube nicht dran. Und sag mir, wie ich wieder zum Anfang komme. Wer hat mir meine blauen Augen weggenommen? In einem anderen Song, den Warning in diesem Jahr mit einer weiteren Münchner Künstlerin, mit Mola, veröffentlicht hat, dem Song nämlich Wenn wir groß sind, wird genau dieses Motiv nochmal angesprochen und es wird sogar ein bisschen drastischer formuliert. Ich dachte, wenn wir groß sind, heißt es darin, ist das Leben glamourös. Doch jetzt sitze ich hier und fühle nichts, als wäre ich schon tot. Jetzt, wo wir groß sind, sind die Träume plötzlich klein. Blaue Augen ist hier nicht so drastisch, würde ich sagen, aber deutlich genug. Der Song thematisiert, wenig überraschend, den Verlust der blauen Augen. Endlich erwachsen, kann und könnte man zwar machen, was man will, das heißt essen, worauf man gerade Lust hat, wach bleiben, solange man will, das Bett nicht machen, ja sogar ungeduscht durchs Leben laufen, auch das ginge, aber all diese Freiheiten und Möglichkeiten haben irgendwie ihren Glanz verloren. Oder wie Warning eben singt, jetzt wo ich im Schlaraffenland bin, fehlt mir zu all den Geschenken manchmal der Sinn. Man muss jetzt natürlich nicht allzu lang nachdenken, um darin eine theologische Anschlussmöglichkeit zu finden, gerade im Horizont dessen, was wir bislang behandelt haben. Der Verlust, den Warning beschreibt, der kann natürlich herangezogen werden, um den Verlust zu deuten, von dem wir vorhin auch gesprochen haben, nämlich dem Verlust des Paradieses. Kurzum, wir sind also wieder bei Adam und Eva gelandet. Bei Adam und Eva geht es um das biblisch gesprochen Erkennen von Gut und Böse. Das ist aber nichts, das mit dem Erkennen der eigenen Abgründigkeit zu tun hat, die im Ich schlummert, wie vorhin bei Trees, sondern bei Warning ist es ein bisschen anders aufgesetzt. Das ist etwas, was ein Moment im Prozess des Erwachsenwerdens ist. Ein Gedanke, den man ja ähnlich auch schon in der Aufklärung und der Philosophie der Aufklärung finden kann. Dieser Prozess des Erwachsenwerdens ist nicht ohne Ambivalenzen, so wie es Warning beschreibt, weil sich eben darin neue Möglichkeiten zuspielen, aber weil auch manches unwiederbringlich verloren geht. Wer seine blauen Augen verliert, sieht die Lage der Welt nicht bloß klarer und nüchterner, er mag auch tatsächlich desillusioniert sein. Er mag sich in diesem Prozess auch erschöpfen, darin ausbrennen, er mag daran sogar verzweifeln. Mit den Illusionen des Kindseins mögen nämlich tatsächlich auch unsere Sehnsüchte und Träume klein und kleiner werden, oder ganz verlöschen, in einer Art bitterer Abgebrühtheit erwachsenen Daseins. Sie hören dann auf, den Nachthimmel zu erhellen, unter dem wir auf der offenen See unseres Daseins navigieren. Sie sind uns dann keine Orientierungshilfen mehr für die große Fahrt, die man Leben nennt. Sag mir also, wie ich wieder zurückgehen kann, mag man dann mit Warning singen und sich die Unbeschwertheit der Kindheit zurückwünschen, aber dieser Weg ist versperrt. Natürlich ist die Geschichte damit nicht auserzählt. Weder Warning noch die Bibel, würde ich sagen, sind naiv genug, um bloß das hohe Lied der Regression und Nostalgie zu singen, dass früher alles leicht und hell war und jetzt alles mühsam und schwer. Der eine Weg ist versperrt, ja, mag sein, aber das heißt nicht, dass es nicht noch andere Wege gäbe. Nicht zuletzt im Blick auf die Bibel ist mir an dieser Stelle ein Gedanke besonders wichtig, nämlich dass das Alte Testament die Sehnsucht nach Erkenntnis, die Sehnsucht Adam und Evas, Gut und Böse zu unterscheiden, nicht desavouiert. Denken Sie an König Salomo. König Salomo erbittet genau das und wird dafür gelobt. Verleih deinem Knecht ein hörendes Herz, bittet er Gott im ersten Buch der Könige, Kapitel 3, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Wer könnte sonst dieses mächtige Volk regieren? Und es gefiel dem Herrn, dass Salomo diese Bitte aussprach, steht da zu lesen. Gut und Böse unterscheiden zu können, das ist das, was nicht nur Salomos Weisheit, sondern Weisheit schlechthin ausmacht. Der weise Mensch, der nicht mehr gut, gläubig, naiv urteilt, ist einer, der das, was dem Leben dient und das, was dem Leben schadet, zu unterscheiden vermag, eben Gut vom Böse. Was aber in der Geschichte von Adam und Eva deutlich wird, ist, dass diese Fähigkeit zur Unterscheidung für sich genommen nicht zu ihrem guten Ziel kommt, wie der Schweizer Alttestamentler Konrad Schmidt formuliert. Brudermord und Turmbau zeigen, schreibt er, dass der Mensch nicht das Gute wählt. Wird also bei Salomo Weisheit in hellen Farben und positiv gezeichnet, dann setzt die Geschichte von Adam und Eva einen anderen Akzent. Sie redet menschliche Weisheit nicht schlecht, keineswegs, aber sie zeigt gewissermaßen ihre tiefe Ambivalenz auf. In ihr wurzeln Krieg wie Kultur gleichermaßen. Das ist, nun in Klammern gesprochen, übrigens ein Grund, warum bibelwissenschaftlich aktuell diskutiert wird, dass diese Geschichte vom Paradiesverlust kein früher, sondern ein relativ später Text in den biblischen Schriften sein könnte. Der nüchterne Blick auf den Menschen und seine Weisheit spricht ebenso dafür wie der Umstand, dass im Alten Testament so selten auf diese Geschichte Bezug genommen wird. Würde die Geschichte von Adam und Eva zu den ältesten Schichten des Alten Testaments gehören, so die Überlegung, dann wäre das ja unverständlich. Dann wäre ja unklar, warum so selten darauf referiert wird. Und damit schließe ich diese Klammer wieder. Kommen wir damit zur letzten Frage für heute, ausgehend von dem, was ich bislang über Warning und Adam und Eva erzählt habe. Und die Frage liegt gewissermaßen auf der Hand. Wie am besten umgehen mit dieser Ambivalenz des Erwachsenseins? Wie umgehen damit, dass die Unbeschwertheit der Kindheit, dass das Paradies verloren ist? Bei Warning deutet sich am Ende von Blaue Augen zumindest eine Antwort darauf an. Jetzt, als Erwachsene, heißt es dort, sinngemäß, jetzt esse ich mein Eis halb so schnell und deine Augen leuchten doppelt so hell. Jetzt halte ich jeden schönen Moment ganz fest und hoffe, dass er mich nicht so schnell verlässt. Erwachsensein heißt hier, so könnte man sagen, die besonderen Momente neu und besonders wertschätzen zu lernen. Weil man nun weiß, wie erstaunlich und erstaunlich selten das Schöne, Wahre, das Unbeschwerte ist. Die leuchtenden Augen des anderen oder eben das sommerliche Eis. Und das, was hier aufblitzt, das ist eine Idee, die man durchaus auch biblisch finden kann, würde ich meinen. Im Buch Kohelet seufzt der Autor über das viele Bücher schreiben, das kein Ende nimmt, das viele studieren, das kein Ende nimmt, die ganzen Versuche, weise zu sein. Und er spricht bekanntlich davon, dass dieses ganze menschliche Bemühen letztlich Windhauch sei. Das klingt ziemlich abgeklärt und ziemlich nüchtern. Und vielleicht hätte Kohelet auf seiner Playlist Warning gehört. Jedenfalls ist auch hier klar, die kindliche Unbeschwertheit ist nicht mehr verfügbar. Und was rät uns Kohelet? In Kapitel 9 heißt es bei ihm: Iss freudig dein Brot, trink vergnügt deinen Wein, denn das, was du tust, hat Gott längst so festgelegt, wie es ihm gefiel. Trag jederzeit frische Kleider und nie fehle duftendes Öl auf deinem Haupt. Mit einer Frau, die du liebst, genießt das Leben alle Tage deines Lebens voll Windhauch, die er dir unter der Sonne geschenkt hat, alle deine Tage voll Windhauch. Natürlich ist das, was wir hier bei Kohelet finden, nur eine Möglichkeit, mit der Ambivalenz des menschlichen Daseins umzugehen. Im Alten Testament gibt es selbstverständlich noch ganz andere Spuren, die Gebrochenheiten unseres Lebens zu adressieren. Aber das ist eine andere Geschichte. Nein, ich würde sagen, es ist ein Bündel anderer Geschichten und sie sollen ein anderes Mal erzählt werden. Am Ende scheint mir der Tipp, den wir hier bei Kohelet und bei Warning finden, jedenfalls ein guter Punkt, um an dieser Stelle abzubrechen. Wir können den Tipp dann ja beherzigen. Wir belassen es also für heute dabei und kehren von unseren Ausflügen an die biblischen Anfänge der Menschheit zurück ins Podcast-Studio nach Dresden. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und ich gebe zu dir zurück, lieber Dani.
Martin Dürnberger über Schöpfung und Sündenfall im Pop. Alle in der heutigen Folge angesprochenen Songs haben wir natürlich in einer Playlist für euch zum Nachhören zusammengestellt. Den Link dorthin findet ihr in den Shownotes zur heutigen Episode. Ebenfalls dort zu finden ist eine Übersicht mit allen Folgen unseres Podcasts rund um Musik unterschiedlichster Couleur sowie die Reihe Basics, mit der wir mit Martin Dürnberger einen erfrischenden Blick auf Grundbegriffe des christlichen Glaubens geworfen haben. Und ganz wichtig, außerdem in den Shownotes verlinkt, ist das druckfrisch erschienene Programm der Katholischen Akademie für die Monate September bis November 2026. Viel Spaß beim Durchstöbern und wir freuen euch jetzt schon, euch in Dresden, Leipzig, Chemnitz oder Zwickau begrüßen zu dürfen. Euch gefällt, was wir hier im Podcast machen? Dann abonniert uns bitte und empfehlt uns gerne weiter. Und natürlich auch danke für jede 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify und für all die freundlichen und lieben Kommentare, die ihr uns schickt. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger und ich bin Daniel Heinze. Und 2023 war außerdem dabei Thomas Arnold. Beim nächsten Mal geht's weiter mit frischen, nagelneuen Folgen unseres Podcasts. Genießt bis dahin noch die sonnige Schöpfung da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.